Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herz bellt, das Interview. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Unser heutiges Thema, ich sage es vorab, ist sehr emotional. Und es wird dich, wenn ein Haustier dein Leben mit dir teilt, mit Sicherheit irgendwann berühren. Der Abschied. Und zwar der Abschied für immer von deinem geliebten Tier. Es ist völlig egal, ob es ein Goldfisch, eine Maus, Hamster, Hase, Hund, Pferd, Katze oder was auch immer ist. Ein Tier, was das Leben mit dir teilt, wird dich irgendwann verlassen. Aus welchen Gründen auch immer. Welche Gründe es gibt, wie du damit umgehen kannst, wie du auch deiner Umwelt helfen kannst, dir zu helfen in dieser wirklich schwierigen Situation. Zu diesem Thema spreche ich heute mit der lieben Dagmar Spillner. Und ich freue mich so, Dagi, dass du dir heute die Zeit für dieses super emotionale, ich habe schon Pipi in den Augen, super emotionale Thema genommen hast. Magst du dich bitte einmal kurz vorstellen?
Ja. Sehr gerne, liebe Anja. Vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich total. Ich rede sehr, sehr gerne mit dir, auch über emotionale Themen. Und ja, du hast es gesagt, mein Name ist Dagmar Spillner. Ich sitze hier in meiner Küche in Hattorf am Harz. Und es ist wunderschönes Wetter draußen. Wir schreiben den 19. April und es ist noch Vormittag. Ich bin versorgt mit Kaffee und Wasser und habe große Lust, mit der Anja loszureden. Achso, ich bin zertifizierte Hundetrainerin. Ich bin zusätzlich auch noch Trauerbegleiterin und einiges andere. So, das steht, glaube ich, alles auf der Vorstellungsseite auch. Brauchen wir keinen Schaulaufen heute Morgen und können uns gleich dem Thema widmen. Ja, ich freue mich.
Ja, das Thema ist halt, wenn ein Haustier uns verlässt, und zwar auf gut Deutsch, es stirbt. Mhm. Ob es eines natürlichen Todes stirbt, ob der Tierhalter diese Entscheidung schweren Herzens treffen muss zum Wohle des Tieres. Ich sage immer, das ist die einzige Entscheidung aus Liebe, die wir treffen, die wir nie wieder revidieren können. Oder ob, was natürlich schlimm ist, ein Unfall passiert. Das heißt, das Tier wird plötzlich ohne Vorwarnung aus deinem Leben gerissen. Dieses Thema ist ein Thema, was uns alle betrifft und es ist wichtig zu wissen, wie man damit umgeht. Dazu ist aber vielleicht auch wichtig zu wissen, was macht Trauer denn überhaupt mit einem selber? Also ist es so, dass man da immer gleich reagiert? Ist es so, dass jeder Mensch gleich reagiert? Ich meine, ich hätte mal gehört, es gibt Phasen, die jeder irgendwie durchmacht. Und was ist Trauer überhaupt? Ich glaube, über diese Frage können wir heute schon 30 Stunden sprechen.
Ungefähr.
Aber wenn du mal grob überhaupt dazu etwas sagst, was macht Trauer mit einem Menschen? Was ist Trauer? Weil das ist ein Begriff, den kennt jeder, aber ich glaube, in Worte fassen kann es auch jeder, aber das ist für jeden etwas anderes, oder?
Genau. Und das ist, was manchmal für die Leute so ein bisschen unbefriedigend ist, ne? Dass man tatsächlich das nicht so klar umreißen kann. Dass ich glaube, wir Menschen sind die einzige Spezies, die überhaupt schon vorab trauern kann. Das finde ich total.
Wie meinst du das, wenn ich da einmal reinhaken darf?
Ja, das vorab trauern bedeutet einfach, dass ich Kenntnis erlange über eine unverrückbare Tatsache. Das kann natürlich sein, dass mir eine Diagnose gestellt wird, dass der Hund nur noch wenige Wochen zu leben hat oder wenige Monate und dann beginnen Menschen zu trauern, obwohl der Hund noch da ist. Ne? Also das nennt man Vorabtrauer. Oder wenn du weißt, du scheidest jetzt aus deinem Berufsleben aus und das hat dich erfüllt und das hat dir sehr viel Spaß gemacht, dann kannst du auch schon vorab trauern. Oder ein geliebter Mensch wird krank. Oder also alles, wenn wir tatsächlich wissen, dass etwas in naher Zukunft eintritt, dann beginnen Leute unter Umständen schon zu trauern. Diese Vorabtrauer ist uns Menschen eigen. Also andere Spezies leben im Hier und Jetzt und machen sich keine Gedanken über übermorgen, nächsten Monat, solche Sachen einfach, ja. Und die Leute hätten immer gerne also das ist ja immer so, ne? Also uns Menschen ängstigt, was wir nicht kennen. Und wenn man noch nie einen Verlust erlitten hat, dann hat man natürlich Kopfkino. So, dann stellt man sich vor, wie das wohl sein wird. Und wir greifen dann auch auf die Muster zurück, die wir Zum Beispiel aus unserem Elternhaus kennen. Ne? Also, dass man dann einfach sagt, ja, ich weiß damals, okay, da ist jemand verstorben und alle mussten schwarz tragen und niemand durfte ein Jahr lang zum Tanztee gehen, auch wenn du mit diesem Onkel vielleicht, der verstorben ist, gar nichts zu tun hattest, das gehörte sich nicht. Und das waren so feste Rituale, die viele verflucht haben, die aber auch sehr viel Halt gegeben haben. Und heute schwimmen wir so ein bisschen in einer Zeit, wo man nicht so richtig weiß, es gibt keine richtigen Trauerrituale und auch keine falschen. Und die Leute wissen nicht so richtig, ist das angemessen oder ist das nicht angemessen und haben große Angst, nicht gesehen zu werden in ihrer Trauer. Und es gibt so individuelle Trauerarbeit, wie es Menschen da draußen gibt. Es gibt Leute, die unglaublich trauern, ohne eine Träne zu vergießen.
Das
Trauer.
heißt, Trauer muss nicht unbedingt für den in Anführungsstrichen Betrachter sichtbar sein. Du sagtest jetzt gerade, es gibt Menschen, die trauern, ohne jemals eine Träne vergossen zu haben. Richtig?
Ja, genau, weil sie einfach selber für sich, also ich glaube nicht, dass man das beschließen kann, sondern das ist ein Prozess aus Leuten, die mich umgeben, von denen ich gesehen habe, wie die trauern, oder einer Vorstellung, wie man trauert, oder einer selbst auferlegten Disziplin. Und diese Leute sind genauso verwundet wie andere, die mit, ich sage jetzt einfach mal, verquollenen Augen durch die Gegend laufen, wo jeder sofort sieht, oh, mit den Menschen stimmt was nicht, und die häufig gefragt werden, was ist denn los und warum bist du denn so traurig? Ne? Sind andere versteinert, die sind innerlich schockiert, die machen erstmal weiter. Und manchmal bricht das viele, viele Monate oder Jahre später auf. Dann
Also
so.
nachdem das Haustier beispielsweise verstorben ist, ist
Ja.
es dann erst Jahre später, dass die Trauer dann sozusagen
Ja.
herausbricht.
Ja, also
Okay.
tatsächlich so, ne? Dass Leute ja auch oft gar kein Tier mehr aufnehmen können, nachdem sie eins verloren haben. Das ist auch so eine Art zu zeigen, wie verletzt man ist, und man schützt sich vor dem erneuten Schmerz, indem man einfach keine Bindung mehr eingeht. Ne? So ist der Irrglaube. Ich glaube, dass die Haltung von Haustieren unglaublich viel Heil mit sich bringt und sehr viel Freude. Und das ist es allemal wert, ein Tier bis zum Schluss zu begleiten. So, ne? Aber es gibt alles. Es gibt also jede Form. Es gibt Menschen, die sich zurückziehen, und es gibt Menschen, die ihr Leid unbedingt mit anderen teilen müssen, weil es das ertragbar macht. Ne? Also die jedes Mal merken, wenn sie das mit jemand anderen teilen und darüber sprechen dürfen, dass es ein bisschen weniger schlimm ist. Es gibt Leute, die müssen es niederschreiben. Es gibt Leute, die müssen das mit sich selber ausmachen. Es gibt alles da draußen. Es gibt kein Schema F, leider nicht.
Du sagtest jetzt vorhin, dass es diese sogenannte Vorabtrauer gibt. Also man geht vielleicht mit seinem Hund zum Tierarzt, eigentlich nur, weil er, keine Ahnung, eine Kralle ein bisschen kaputt hat. Und dann sagt man ja und einmal abhören und bam, da
Ja.
kommt eine Diagnose, die einem die Füße weghaut, weil der Tierarzt irgendetwas feststellt, was eben nicht mehr, ja, behandelbar ist oder was auch immer.
Ja.
Und du sagtest, es könnte sein, dass das Wochen nur noch sind oder ein paar Monate und dass die Menschen dann bereits vorab trauern. Bitte
Ja.
schlag mich jetzt nicht für meine Frage, aber sollte man versuchen, diese Zeit, die man noch hat, nicht lieber sinnvoll und mit Freude
Klar.
zu, also kann man das lernen? Also ich will jetzt
Ja,
um Gottes Willen nicht sagen,
kann man.
dass man das nicht, also der Schock ist da, das ist überhaupt keine Frage, aber die Zeit, die einem noch bleibt, dass man die vielleicht besonders intensiv oder schön genießt und kann man das irgendwie auch lernen, dass man sich darauf einlassen kann, sozusagen, auf das, was da definitiv kommt.
Das kann man lernen, wenn man es lernen will. So, und was total wichtig ist, man merkt schon, wie wir beide manchmal so bei dem Thema rumeiern, ne? Weil wir uns natürlich vorstellen, dass Leute vor dem Rechner sitzen, die jetzt gerade brüskiert sind, weil sie sagen, ich habe mir das ja nicht ausgesucht, vorab zu trauern, sondern das hat mich wie eine Welle überrollt. Und jeden Tag, wenn ich meinen Hund angeguckt habe, war ich traurig, ne? Und das ist völlig okay. So, und es ist aber. Also, ich möchte noch ein bisschen weiter ausholen. Ich möchte ausholen bei den Begriffen Trauer und Traurigkeit. So fange ich bei den Webinaren auch immer an. Ich erkläre den Unterschied, weil die Leute Begriffe durcheinander werfen. Und für mich ist es wichtig, dass wir das abgrenzen können, weil Trauer ist etwas anderes als Traurigkeit. So, man
Aber
kann.
das wertest du jetzt nicht. Also Traurigkeit ist nicht weniger wert als okay.
Und das kann ich auch ganz einfach sagen. Ich war bei dem Tod meiner Hündin Olivia, die ist sehr plötzlich hier zu Hause gestorben. Die hatte einen geplatzten Herztumor, von dem wir nichts wussten. Also für uns war der Hund gesund und am Morgen, also die hatte eine Nacht Bauchweh und wir waren beim Notdienst und die haben mir eine Spritze gegeben. Dann haben wir alle zusammen geschlafen. Das ist die Kurzfassung. Und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden, sie hat mich angeguckt, ist umgefallen und war tot. So. Mit 7 Jahren. Das war also aus dem Nichts. Und nach dieser Zeit, das war 2017, also das ist jetzt 5 Jahre her, kann ich jetzt rückblickend sagen, ich war sehr, sehr lange traurig. Aber ich habe nicht getrauert. Und
Du siehst mich verwirrt, weil nicht nur, weil du dieses Gesicht sagst, ich verstehe das jetzt nicht.
ja, genau. Und deswegen, das habe ich nur erzählt, weil das ist keine Challenge. Wir gehen nicht da raus und sagen, wenn ich jetzt in kurzer Zeit 2 Hunde verloren habe, das ist aber viel schlimmer, als wenn du einen verloren hast. Das machen die Leute. Sie werten, ne? Sie sagen, es gibt da draußen 1.000 Leute, die sagen, es ist aber viel schlimmer, wenn man einen Menschen verliert, als wenn man einen Hund verliert. Wenn ich jemanden aus der Verwandtschaft verliere, den ich 3-mal im Jahr sehe, dann kann das für mich weniger schlimm sein, als der Hund, der 24 an meiner Seite ist einfach, ne? So, und wir müssen aufhören mit diesen Wertungen, was schlimmer ist, was ist schlimmer. Ich habe aber Schlimmeres erlebt, wo ich immer sage, zum Glück ist das kein Wettbewerb, ne? Und Traurigkeit zeichnet aus, dass du sehr lange traurig sein kannst. Das verläuft aber linear. Das heißt, es kann 2 Jahre dauern, es kann auch 5 Jahre dauern, dass du traurig bist, aber der Schmerz wird weniger und irgendwann ist er weg. Und dann ist das vorbei, dieses Kapitel oder diese Traurigkeit.
Nur für die da draußen, es kann sein, dass es so lange dauert. Es muss aber nicht. Ich möchte jetzt nicht, dass die Leute hinterher sagen, oh mein Gott, ich bin jetzt 5 Jahre nonstop traurig. Es
Nein.
kann sein, man weiß es nicht, es muss aber nicht sein. Richtig?
Genau, völlig richtig. Und wenn man trauert, dann kommt diese Trauer in Wellen. Also Menschen, die trauern, haben sehr gute Tage, wo andere schon wieder gucken und sagen, na, die ist ja gar nicht traurig. Also trauert die überhaupt? Natürlich. Aber Trauer ist so, dass die nicht mehr weggeht, sondern es kommen Wellen und die überrumpeln dich und dann bist du traurig und du weinst und du erinnerst dich und du bist wehmütig und dann kommen wieder gute Tage. Da geht es wieder aufwärts. Da hast du Spaß mit Freunden oder du genießt den Sonnenschein, du sitzt draußen. Aber es geht nicht weg eigentlich. So. Und ich muss sagen, das, was ich bei der Olivia erlebt habe, ist, ich war sehr, sehr traurig, sehr traurig. Ungefähr 2 Jahre lang, ne? So, weil ich war nicht in der Lage, eine neue Bindung mit einem anderen Hund einzugehen. Ich habe mir Hunde angeguckt und habe gedacht, was könnte in Frage kommen und habe gemerkt, ich bin total desinteressiert. Und das wollte ich einem neuen Hund nicht antun. Ich will einen Hund aus Liebe aufnehmen, ne? So, weil ich einfach mich auf ein gemeinsames Leben freue. Und ja, dann habe ich aber festgestellt, dass diese Traurigkeit weniger wird. Plötzlich kann ich Fotos und Filme angucken und freue mich, was wir für ein schönes Leben hatten. Ich habe nämlich gar nichts zu bereuen. Wir haben ein wunderbares Leben miteinander geführt und ich bin dankbar für jeden einzelnen Tag, den wir hatten und 100.000 komische Begegnungen mit dieser schrulligen Hündin. Und ich bin total dankbar. Und das ist ein super schönes Gefühl. Und deswegen sage ich immer, es kommt keine Welle mehr. Es kommt keine Welle mehr, die mich umreißt und wo ich einfach niemanden ertrage und wo ich einfach mal ein paar Stunden für mich sein will, sondern ich kann Fotos angucken und bin dankbar dafür, dass ich mal einen Bloodhound namens Olivia hatte und ich weiß noch, wie sie sich anfühlt und wie sie riecht, aber ich bin nicht traurig dabei. Und dann musste ich aber im Nachhinein bei meiner Betrachtung sagen, okay, das war traurig, aber es war keine Trauer. Es kommt keine Welle mehr und das ist schön und überhaupt nicht in einem Wettbewerb zu sehen, so wie die hat um ihren Hund nicht getrauert. Oder ich bin total dankbar für dieses Gefühl, dass man mit jemandem zusammen sein kann und Abschied nehmen kann und mein eigenes Leben geht weiter und ich muss nicht für den Rest meines Lebens einzelne Tage weinend irgendwie im Keller verbringen, sondern das ist eine Sache, die ist abgeschlossen, die ist abgearbeitet und ich bin trotzdem heil und dankbar, so, ne? Und ich finde, das ist auch, ich glaube, das ist auch eine Form von Normalität. So, ich bin ja viele und ich kann mir auch schlecht vorstellen, dass ich so viel Lebenszeit verschwenden kann mit Traurigkeit für einen Hund, den ich mal hatte vor 17 Jahren. Irgendwann ist es halt 17 Jahre her und irgendwann ist es 25 Jahre her und ich möchte gerne noch viele Hunde haben. Und dann würden sich diese Tage summieren, weil die da vorgegangen sind, haben ja auch Lücken hinterlassen, riesengroße.
Ist das vielleicht eine Art, auch wie du jetzt, so habe ich es verstanden, eine Art auch Überlebensstrategie zu sagen, ich erlaube mir jetzt auch weiterzugehen. Es bedeutet nicht, dass ich diesen oder jenen Hund vergesse. Die sind für immer in meinem Herzen, aber ich erlaube mir weiterzugehen, mein Herz für einen vielleicht neuen Hund, einen neuen Vogel, einen neuen Fisch, weil das ist das, was mir sehr, sehr gut gefällt, dass du sagtest, es gibt keine Wertigkeit. Wenn jemand wegen eines Goldfisches traurig ist, dann ist das sein gutes Recht. Und wenn jemand wegen eines Vögelchens, was gestorben ist, traurig ist, dann ist das sein gutes Recht. Nur weil etwas bellt und Fell hat, heißt das nicht, dass das mehr wert ist als irgendetwas anderes, was lebt oder kreucht oder fleucht. Du darfst auch wegen einer Spinne sein, die stirbt, traurig sein, wegen einer Schlange. Es sind vielleicht nicht meine bevorzugten Haustiere, aber das heißt nicht, dass die nicht auch betrauert werden dürfen oder dass man da nicht traurig werden sein, nicht traurig sein darf, aber dass man sich selber erlaubt, nach einer Zeit, die für jeden unterschiedlich ist, ich nenne das jetzt mal weiterzugehen, nicht stehen zu bleiben, sich, darf man das dann?
Man darf alles. In der Trauer ist alles erlaubt. Also für mich war das wichtig, eben mit der Begriff Abgrenzung, weil Leute, die selber noch nicht getrauert haben, die verwechseln Trauer mit Traurigkeit. Und die sagen dann manchmal Menschen, die Zeit heilt alle Wunden. Das stimmt. Ja, auch an solchen Aussprüchen ist immer so ein Kern Wahrheit dran. Ne? Also so, wir haben ja, die meisten Hundeverrückten von uns haben ja in ihrer Vita stehen, ich habe schon immer Hunde geliebt, ich bin schon als Kind mit allen Hunden im Dorf spazieren gegangen und die sind auch alle tot und wir sind noch da. Ne? Also seien wir mal ehrlich, da trauert heute tatsächlich fast keiner mehr. Ne? So, das ist einfach, das wäre auch von der Evolution echt schlecht gemacht, wenn wir bei jedem Verlust irgendwie so unser Leben beenden wollen würden. Ne? Das wäre jetzt nicht so klug. Aber was mir wichtig ist, es gucken halt sehr viele Leute vielleicht auch zu. So ist das manchmal auch bei den Webinaren, die gerade nicht um einen Hund trauern, sondern um irgendetwas anderes. Und wenn ich mit Hundeleuten zu tun habe, dann klagen die immer völlig zu Recht, dass diese ganzen Regeln, die für den Verlust eines Menschen gelten, also wenn du einen Menschen verlierst, dann hast du vielleicht einen Tag Sonderurlaub oder deine Kollegen gehen pfleglich mit dir um für die nächste Zeit. Wobei das stimmt ehrlich gesagt auch nicht. Also die Leute meiden ganz oft leidende Menschen wie die Pest. Ne? Also ein großes Problem von trauernden Menschen ist Einsamkeit, dass wir vereinsamen, weil wir tatsächlich. Weil andere sagen, nee, lass mal lieber, oh, der geht's gerade nicht gut und da hält man lieber Abstand. So, ne? Weil wir nicht so richtig wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und das ist auch nochmal ein Riesenproblem. Aber was für mich wichtig ist, ist, wenn Leute sagen, bald bist du nicht mehr traurig oder ach, das geht vorbei, dann reden sie über Traurigkeit, nicht über Trauer. Und ob jemand trauert oder traurig ist, das entscheidet jeder Mensch selber oder die Art, wie er damit umgeht. Ich sage halt so, wenn diese Trauer, die in Wellen kommt, wenn die da bleibt, dann bleibt die bis zum Ende deines Lebens da, dass du bis zum Ende deines Lebens vermisst. Und das Schöne ist, was für mich total tröstlich ist, ist, ich sage dann immer so, es bleibt eine Lücke, aber du darfst dein Leben links und rechts von dieser Lücke total schön gestalten. Weil die Leute oft so entsetzt sind, wenn jemand sagt, naja, jetzt musst du aber langsam mal loslassen. Weißt du, Leute trauern um Menschen, Leute trauern um Tiere, Leute trauern um Körperteile, Leute trauern um ihre Gesundheit. Ne? Also wenn du eine Frau hast, der irgendwie der Uterus entfernt werden muss, die aber noch einen Kinderwunsch hatte, dann trauert die. Und Leute trauern um Gliedmaßen, weil plötzlich ein Arm weg ist oder ein Bein weg ist. Das sucht sich ja niemand aus. Leute trauern überhaupt um ihre Gesundheit, weil sie plötzlich einen Punkt erreichen, wo sie sagen, okay, das ist jetzt was, das wird nie wieder gut. Und wer will denn da werten? Wer will denn da werten, was ist schlimmer, besser? Es ist alles gleich schlimm und jeder entscheidet, worum er trauert. Und vielleicht kann man durch diese Beispiele auch verstehen, dass Trauer in Wellen kommt, dass man sehr wohl um einen Körperteil trauern kann, aber trotzdem gute Tage hat, wo es schön ist und vorangeht. Und dann trauert man wieder, weil es einfacher wäre, wenn man gesund wäre und alles tun könnte. Und das bedeutet das nämlich, es bleibt eine Lücke, egal worum man trauert, aber jeder Mensch darf den Bereich davor und danach schön gestalten. Und das finde ich, wenn man darüber nachdenkt, total tröstlich. Also, ne, dass man einfach sagt, ich muss nicht für den Rest meines Lebens rumlaufen und muss die Mundwinkel unten haben, sondern ich darf fröhlich sein. Ich darf Tage haben, an denen ich ausgelassen bin und es mir total gut geht, weil auch das jeder Mensch für sich selber entscheiden muss. Und das hat nichts damit zu tun, wie sehr man trauert. Also überhaupt nicht.
Das heißt, ich bin ja so ein etwas visueller Typ. Das heißt, ich stehe vielleicht vor einer Brücke, die zusammengebrochen ist und
Ja.
ich komme nicht mehr weiter. Aber daneben, ich meine, wie oft sieht man Autobahnbrücken, die abgerissen werden und daneben wird eine neue aufgebaut?
Genau.
Das heißt, die abgerissen wurde, ist abgerissen.
Ist
Punkt, Ende Gelände. Die gibt es nicht mehr, die wird es auch nicht mehr geben. Aber es wird eine neue Brücke, es gibt einen neuen Weg.
genau.
Und das darf ich mir auch zugestehen und sagen. Okay, aber ich darf mir dann auch zugestehen, hin und wieder an der abgerissenen Brücke zu stehen und die Zeit nochmal Revue passieren zu lassen. Und ob ich dann da stehe und Tränen in den Augen habe oder, was auch passieren kann, da stehe und einfach so, wie du jetzt auch mit Olivia sagtest, ich habe eine wunderschöne Zeit gehabt und diese schöne Zeit, diese schönen Erinnerungen mir wieder ins Gedächtnis rufe, das bleibt ja dann bitte mir selber überlassen, richtig? Und ich bin auch
Richtig.
niemandem Rechenschaft darüber
Überhaupt
schuldig.
gar nicht. Und du hast gerade was Wunderschönes gesagt. Also dieses Bild, was du gemalt hast, ich bin auch sehr visuell, ich empfange das immer total schön. Was mich tröstet, ist, dass wir, also manche Leute tröstet das erstmal nicht, wenn ich das sage, aber wichtig ist immer, wenn wir trauern, dann betrauern wir eigentlich uns selbst und unser eigenes Leben. Weil das Tier, das tot ist, ist gegangen. So, ne? Also wenn es vorher Schmerzen hatte, hat es keine mehr. Und ich bin jetzt nicht so ein Regenbogen-Brückentyp. Ich finde das tröstlich für viele, aber ich selber kann nicht so richtig viel damit anfangen mit dieser Vorstellung, weil ich als Hundetrainer auch viele Hunde sehe, von denen ich denke, wenn du im Hundehimmel landest und dein Mensch geht über die Regenbogenbrücke, dann lauf.
An dieser Stelle, oh mein Gott, ganz offiziell, das wird
Lauf, lauf,
ein gutes Video. Lauf, lauf um dein Leben.
ja, weil gut gemeint ist halt nicht immer gut gemacht, ne? Aber das nur so am Rande. Aber ich finde es tröstlich, dass ich mich im Rahmen dieser Trauerbegleitung auch damit auseinandersetzen musste. Alles, was ich betrauere, ist mein Leben. Nämlich, dass dieser Hund jetzt nie wieder in meinem Leben sein wird. So. Und ich bin jetzt einfach mal so frevelhaft zu sagen, für den Hund ist es egal, der ist tot. Das sind Menschen, die betrauern, dass sich etwas in ihrem Leben verändert und nie wieder so sein wird. Und da hat man oft einen Grund, das zu betrauern, weil das ja auch traurig ist. Also, ne, das ist einfach schwierig, sich mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen, dass es anders werden muss. Aber so wie du das eben gesagt hast, diese Brücke ist eingestürzt. Die wird nie wieder aufgebaut. Und das ist ein Umstand, den man betrauert. Mir hat es geholfen, weil ich gedacht habe, ach so. Ah, okay, ja klar, es geht einfach wieder mal um mich, ne? So, weil ich betrauere, dass es nie wieder so sein wird. Und dann finde ich aber total schön, dieses Bild male ich jetzt mal, dass du mit deinen Hunden, deinen Goldfischen, deinen Pferden, mit anderen Menschen, mit deinen Gliedmaßen, alles, was du betrauerst, mit deinem Job, mit deiner Freundschaft zu anderen, die manchmal enden. Du kannst betrauern, dass eine Beziehung zu Ende geht, ne? Also so, das kann man alles als Mensch betrauern. Und egal, was man sich jetzt vorstellt, wenn du so einen Gegenpart hast, du hast einen Hund oder du hast ein Pferd, einen Goldfisch oder eine Katze, die du liebst, dann habt ihr eine Verbindung. So, eine unsichtbare. Ich weiß nicht, warum ich mir das immer so als so ein goldenes, güldenes Band vorstelle. Keine Ahnung, das ist in meiner Vorstellung so. Und wenn ein Tier stirbt oder wenn eben eine Freundschaft zu Ende geht oder eine Beziehung auseinandergeht, dann ist da ein Cut und dann schlenkert das so rum. Also du hast keinen Ansatzpunkt mehr, wie ein Kabel, das runterhängt, ne? Und ich versuche den Leuten manchmal zu erklären, dass die Trauer dann abgearbeitet ist, wenn du für dieses Kabel ein Gegenpol wieder hast. Und das kann alles sein. Das kann das kann sein, dass du einem Verein beitrittst und deine positive Energie, die du vorher in deinen Hund gesteckt hast, jetzt in einen Verein investierst. Oder es kann sein, dass du so ein bisschen gemeinnützige Arbeit tust. Oder es kann sein, dass du dir ein neues Tier anschaffst. Oder es kann sein, dass du jemanden triffst, den du sympathisch findest und es entsteht eine neue Freundschaft. Aber diese positive Energie aus einer Beziehung, die du betrauerst, die braucht wieder einen Gegenpol, einen anderen Stecker, wo du reinstecken kannst.
Wollte ich gerade sagen, das heißt, dein Stecker
Ja.
muss wieder zusammengesteckt werden, dass eine neue Verbindung ist. Es ist eine neue Verbindung, die ich knüpfe, und dann hängt dieses goldene Kabel eben nicht mehr nur
Da.
herum, sondern es hat wieder einen, ja, ich sag mal, einen Sinn und Zweck. Und es wird vor allen Dingen auch wieder belebt im wahrsten Sinne des Wortes, nehme ich jetzt
Und
mal
wie
an.
gesagt, also das bedeutet überhaupt nicht, dass ich einen Hund mit einem anderen Hund ersetze. Gar nicht. Jeder Hundehalter wird wissen, dass das nicht geht, sondern dass es immer wieder neue Beziehungen sind, ne? Also die da entstehen. Aber es kann sein, dass du zum Schluss einen kranken Hund hattest, der sehr viel Pflege gebraucht hat. Und dann ist natürlich ein Großteil deines Tages damit zugetan, diesen Hund zu umsorgen. Und wenn der Hund dann weg ist, dann hast du plötzlich sehr viel Energie, die nirgendwo gebündelt hinfließt. Und wenn du dann aber sagst, ich bin gerade sehr traurig oder ich trauere um meinen Hund und ich möchte jetzt keinen neuen Hund, sondern ich möchte gerne ukrainischen Flüchtlingen helfen. Und du fängst an, dich zu engagieren, dann kann es sein, dass diese gebündelte Energie, die du vorher in deinen Hund investiert hast, jetzt plötzlich in etwas anderes fließt. So, und dann, immer dann, wenn man das kann, dann ist eigentlich Trauer auch abgearbeitet. Sie ist noch da, also wenn die Wellen kommen und man sagt, ich kann das nicht ertragen, Fotos, Videos zu sehen oder über den Hund überhaupt nur zu sprechen. Dann ist die eben noch da, aber es gibt dazwischen immer mehr Wellentäler, an denen es super ist und wo ich eben meinen goldenen Stecker woanders verankern kann und kann diese ganze Energie, die vorher in den Hund geflossen ist, dann woanders investieren.
Das heißt, also wir haben jetzt erst schon mal gelernt, es gibt nicht eine Sache, um die man trauern kann, sondern man kann um ganz viele völlig unterschiedliche Sachen trauern und man darf niemals den Fehler machen, das zu werten. Wenn jemand trauert, weil er vielleicht sein Lieblingsbuch verloren hat, was er, keine Ahnung, von seiner Oma in der Kindheit geschenkt bekommen hat und mit diesem Buch ganz wunderbare Erinnerungen verknüpft, dann darf derjenige um dieses leblose Buch genauso trauern wie jemand, der einen Goldfisch oder eine Schlange verloren hat, mit der er sein Leben geteilt hat, wie auch jemand, der sagt, ja, meine Oma ist verstorben, also sprich, ein Mensch ist
Genau.
verstorben. Es gibt bei der Trauer prinzipiell keine Wertigkeit. Und die Trauer zulassen ist wichtig, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und das bringt mich jetzt natürlich zu dem Punkt, das hattest du schon angesprochen, Trauernde vereinsamen unter Umständen, weil alle sagen, lass die mal in Ruhe, die trauert gerade. Und du bist dann da mit deiner Trauer komplett alleine. Ich muss jetzt fairerweise sagen, ich verstehe beide Seiten. Ich habe ja auch schon Hunde verloren und weiß, wie man sich da fühlt. Ich kann aber auch verstehen, wie hilflos man ist, wenn beispielsweise meine Freundin mir mitteilt, dass ihr Hund verstorben ist. Und dann sage ich dir ehrlich, dann bin ich auch hilflos und ich möchte natürlich helfen. Und das wäre jetzt halt meine Frage, was mache ich denn oder wie kann ich denn überhaupt helfen? Und diese Sprüche, na, 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 das wird schon wieder, oder machen wir mal einen auf Sheldon Cooper, du kriegst ein heißes Getränk, das bietet man Leuten, die
Ja,
trauern,
ja.
ist jetzt irgendwie nicht so zielführend, aber vielleicht hast du eine Anregung, dass es kein Patentrezept gibt, weil Trauer ist so individuell wie der Mensch selber. Aber vielleicht ein Tipp, wie man denn das Richtige finden könnte.
Ja, tatsächlich muss man, also ich sage immer, das ist so ein bisschen wie so eine Erste-Hilfe-Maßnahme, ne? Wenn du an eine Unfallstelle kommst und du bist Erste und da liegt jemand, der vielleicht nicht mehr atmet oder wo das Herz nicht mehr schlägt, dann haben die Leute große Hemmungen. Aber wie mir mein Arzt gesagt hat, völlig zu Recht, der ist gerade tot. Alles, was du machst, kann nur hilfreich sein, ne? Also du kannst den unter Umständen zurück ins Leben holen, auch wenn du den vielleicht nicht richtig beatmest oder dem bei der Herzrhythmusmassage irgendwie eine Rippe brichst oder so, ne? Die Leute haben dann furchtbar Angst, irgendwas falsch zu machen, aber bevor man gar nichts macht, lieber ein bisschen was falsch machen. Und so ähnlich sehe ich das bei der Trauer tatsächlich auch. Womit man leben muss, ist, dass man unter Umständen Ablehnung erfährt.
Moment, wer erfährt Ablehnung? Der Trauernde oder der helfen möchte?
Der Helfende erfährt Ablehnung, weil er unter Umständen an einem sehr, sehr schlechten Tag ein Hilfsangebot macht, ne? Also die Leute sind halt unbeholfen und ich finde auch Trauernde können darüber schon mal im Vorfeld nachdenken, weil wir sind irgendwann alle mal Trauernde, ne? Also irgendwann verlieren wir irgendwas und ich finde, man kann auch mit Menschen, die helfen möchten, großzügig sein. Das gilt für beide Seiten, nicht nur für einen. Ne? Also nicht nur der eine wird in Watte gepackt und der andere macht alles falsch, sondern man kann sich auch Gedanken darüber machen, dass Menschen versuchen zu helfen und es vielleicht nicht super geschickt anfangen. Ne? Also die Frage, wie geht es dir, ist so eine Floskel, die wir immer sagen, die einfach schwierig ist, wenn jemand trauert. Wie soll es dem gehen? Nicht gut.
Aber dieses, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, diese Frage zu stellen, wie geht es denn dir? Oder diese Floskel, die Zeit heilt alle Wunden.
Ist besser als nichts.
Besser als nichts, alles klar.
Auf alle Fälle. Ist besser als nichts, genau. Deswegen habe ich diese Kurve zu diesem Unfall gemacht. Und na klar, kann man das noch besser machen. Aber für mich ist total wichtig, dass wir, wenn wir jemanden mögen oder wenn wir jemanden ernsthaft helfen wollen, dass wir in regelmäßigen Abständen Gespräch anbieten und im Gespräch bleiben. Manchmal ist es schon leichter zu ertragen, wenn man Leute fragt, wie geht es dir heute?
Also einfach nur der Zusatz heute.
Das kleine Wärtchen heute entkräftet manchmal so eine dahingesagte Floskel, die wir uns auch sagen, wenn wir, ne, wie geht es dir, sagt man sich auch beim Einkaufen, ohne dass man weiß, der andere hat einen Verlust erlitten. Und ich finde es total wichtig, dass wir auch da sagen, es geht jetzt nicht um mich, sondern um den Trauernden. Und wenn der mich anraffelt, also wenn der grob zu mir ist und sagt so, ja, wie soll es mir gehen? Ne? Scheiße, natürlich, klar, danke. Und der dreht sich um, dann kenne ich 90% der Leute, die würden kein Gespräch mehr suchen. Wenn man aber mal weggeht von sich, dass man gerade angeranzt wurde und bei dem anderen ist, der trauert, und wenn man weiß, oh, da ist gerade eine Welle, ne, die ist über dem zusammengeschlagen, dann kann das sein, dass der gleiche Mensch in 2 Tagen großen Gesprächsbedarf hätte und sehr dankbar wäre, wenn man sich meldet. Und dann fragt aber niemand mehr, weil er vielleicht am Tag der Welle alle angeraffelt hat und alle irgendwie mit seiner Grobheit auf den Schlips getreten hat. So, ne? Das tun Menschen, die trauern. Die sind manchmal einfach nicht sie selber. Und wenn man helfen möchte, dann soll man jemanden natürlich nicht jeden Tag auf die Nerven gehen. Aber man sollte Hilfsangebote machen, die nützlich sind. Dass man sagt, du, ich stell dir morgen einfach mal einen Topf Suppe vor die Tür. Ne? Dass ich denke an dich, also du brauchst nicht mit niemandem zu sprechen, aber du hast ein fertiges Essen, weil du vielleicht gerade nicht an Kochen denken kannst und weil das vielleicht einfach dein Bauch und dein Herz wärmt. Oder dass jemand sagt, ne, so ich mache einen anderen Liebesdienst, irgendwie etwas, wo man nicht so, ich lasse den jetzt rein und lasse meine ganze Wohnung putzen, während ich am Küchentisch sitze und weine. Das nicht, aber dass man einfach sagt, man lässt so pro Woche mal von sich hören und man sagt, ich denke an dich, ich bin für dich da. So. Und dann kommt vielleicht keine Antwort, vielleicht kommt 7 Wochen lang keine Antwort. Und mir erzählen trauernde Menschen im Nachhinein, wenn sie das Glück haben, mit so jemandem in ihrem Umfeld gesegnet zu sein, wie sehr ihnen das hilft, dass das nicht abreißt und dass sie dann nach 8 Wochen oder nach 12 Wochen plötzlich in Dankbarkeit empfinden, große Dankbarkeit. Und auch sehr traurig gewesen wären, wenn das Angebot oder dieser Satz, der da kommt, ob das eine geschriebene Postkarte ist, die in deinem Postkasten liegt oder eine E-Mail in deinem E-Mail-Fach, ne? Also dass du weißt, da draußen ist jemand und der ist für dich da, wenn du es brauchst. Aber der ist so dezent, dass du keine Kraft aufwenden musst, um jemanden abzuwehren. Oder, ne, also das ist so, da ist jemand, der trägt gerade sein Herz außerhalb des Körpers, der ist total verletzlich. Und die Leute sind hochsensibel. Also mir erzählen Menschen ganz oft in dieser Trauerphase noch, was der Tierarzt Schreckliches gesagt hat. Oder dass eine unsensible Tierarzthelferin irgendwas gesagt hat oder dass Leute aus der Familie irgendwas gesagt haben und das tragen die mit sich rum, ich weiß nicht, jahrelang, die können das sofort abrufen und dann siehst du, was da für eine Verletzung stattgefunden hat, ne? Und deswegen sage ich immer, also Kontakt halten, ja, aber ein bisschen mit Bedacht so, ne? Und Angebote machen. Manchmal so handfeste Angebote, dass man sagt, hier, ich gehe einfach mit deinem zweiten Hund spazieren, wenn du möchtest, ne? Wenn du vielleicht einfach gerade heute nicht kannst oder nicht willst oder so, ne? Das ist ja auch, was man sich nicht zugesteht manchmal, wenn man in der Trauer ist, dass es eine Phase gibt, in der man alles so ein bisschen vernachlässigt. Also sich selber, den Haushalt, die anderen Tiere, die Freundschaften, die Partnerschaften, alles liegt brach, weil der Stecker runterhängt.
Ne? Ja, also das heißt, ich als in Anführungsstrichen Außenstehender darf es erstmal nicht persönlich nehmen, wenn mein Hilfeangebot mit dem Satz, ja, wie soll es mir denn schon gehen,
ja,
abgetan wird. Das Angebot wird auf jeden Fall mal im Hirn abgespeichert. Das ist schon mal Fakt. Und auch wenn man mich anrüffelt, obwohl ich doch nur helfen möchte,
ja, genau,
darf man immer nicht die Situation unterschätzen, in der ich das Angebot gegeben habe. Es geht nicht darum, beim Umzug zu helfen, liebe Leute. Es geht darum, jemandem Hilfe und Empathie entgegenzubringen, ja, der trauert. Und wenn derjenige in dem Moment dieses Hilfeangebot nicht annehmen kann, bedeutet das aber nicht, dass er das nicht wahrgenommen hat. Und es dauert einfach seine Zeit. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist einfach auch dann ein Angebot, was einfach regelmäßig kommt, da was einem zeigt, was dem Trauernden zeigt, ich bin für dich da. Ich weiß, vielleicht kannst du heute nicht, aber ich klingel einfach morgen. Okay, du hattest das mit dem Stecker, vielleicht ist dieser Anschluss vorübergehend besetzt, dann rufe ich morgen mal wieder an, so nach dem Motto. Das heißt, ruhig dranbleiben und man muss da einfach mit rechnen, dass man angerüffelt wird. Das ist aber nicht persönlich gemeint und ich bin sicher, dass der Trauernde, wenn er sich denn so verhalten hat, das auch irgendwie dann nochmal reflektiert und denkt, oh scheiße, das war jetzt natürlich die komplett falsche Antwort. Mhm. Aber in dem Moment kann man nicht anders, weil, bleiben wir bei dem Steckersymbol, weil einfach der Stecker da rumbaumelt und ich momentan nicht mehr verkabelt bin und sozusagen abgeschnitten bin. Das heißt, dranbleiben und versuchen, dem Trauernden irgendwie zu helfen. Man kann viele Wege haben, man kann anrufen, man kann ein Kärtchen schreiben, man kann Essen hinstellen oder sonst irgendwas. Mhm. Dranbleiben und es nie persönlich nehmen, wenn man einen Rüffel erfährt.
Man kann, weil die Frage war ja, warum vereinsamen Leute, wenn heute jemand fragt, wie geht es dir und du rüffelst den an, dann reflektierst du relativ schnell, dass du den angerüffelt hast. Also der andere wollte nur helfen und in der Regel ist es halt so, dass die Leute sich zurückziehen und sind dann auch irgendwie beleidigt, betroffen, ne? Weil sie sagen, ich habe es doch nur gut gemeint. So. Und es geht aber jetzt eben nicht um die, die helfen wollen. Da muss man das eigene Ego mal runterschrauben und muss sagen, ja Mensch, dieser Mensch ist im Moment gerade außer Kontrolle. Der ist einfach gerade in einer Ausnahmesituation. Und trotzdem reflektierst du irgendwie wann, was du da gemacht hast. Und dann empfinden auch Trauernde Scham, dass sie sich nicht besser unter Kontrolle hatten, dass sie jemanden angerüffelt haben, der nur helfen wollte, das weiß man. Und dann ziehen die sich aber mehr zurück. Die sind im Moment nicht in der Lage, auf dich zuzugehen und zu sagen, oh, es tut mir leid, weil die brauchen all ihre Kraft und ihre Energie, um diese
Um überhaupt zu überleben.
um den Kopf in diesen Trauerwellen irgendwie über Wasser zu halten. Ne? Das finde ich auch ein sehr schönes Bild. Und da kannst du nicht noch andere retten. Und das ist einfach wichtig, dass man beide Seiten betrachtet. Und dann schämen sie sich und dann igeln sie sich noch mehr ein oder sie ziehen sich noch mehr zurück, weil sie sagen, ich verletze andere Menschen. Das will ich gar nicht, aber ich habe gerade keine Kraft. Und dann ist man sehr, sehr schnell alleine. Und egal, worum Menschen trauern, wenn du die fragst, was das Schlimmste ist, dann sagen viele, dass man zu dem Verlust, den man erlitten hat, noch vereinsamt. Also ist es ein riesengroßes Problem. Also ist es wirklich wichtig, dass man einen wirklich goldenen Weg findet, jemanden nicht total auf die Nerven zu gehen und zu sagen, ne, manchmal ist Telefon nicht unbedingt das beste Medium, weil die Leute sofort weinen müssen, ne? Und wenn sie eine Stimme hören oder wenn sie Empathie und Mitleid empfangen, so, ne? Die wollen auch eigentlich nicht, dass man mitleidet. Die Leute wollen, dass man mitfühlt, so, ne? Die wollen gar nicht, dass es anderen auch schlecht geht. Und es gibt aber auch Leute, für die ist ein Anruf total tröstlich, weil sie sagen, oh, eine menschliche Stimme. Man muss es halt ausloten und das kann man nur, indem man es ausprobiert. Und wenn ich auf einen Anruf einen aufgelegten Hörer habe, dann würde ich vielleicht nächstes Mal sagen, okay, jetzt warte ich ungefähr eine Woche und dann schreibe ich einfach mal eine Karte. Und rechtfertige jetzt nicht oder greife nicht auf, was vor einer Woche am Telefon war, sondern ich schreibe was Nettes drauf. So, und nett ist immer, ich denke an dich, ich bin für dich da. So, ne? Aber was die Leute, wenn man trauert, sagen sehr viele Leute ganz schnell zu dir, wenn du mich brauchst, bin ich für dich da. Oder wenn du mit mir reden willst, bin ich für dich da. Oder meld dich, wenn was ist. Trauernde Menschen melden sich nicht. Die melden sich nach 2 Jahren bei der Telefonseelsorge, wenn sie niemanden mehr haben. Aber trauernde Menschen melden sich nicht. Die haben gar keine Kraft, diese Aktion zu starten. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass von außen Hilfsangebote gemacht werden. Dass Freunde, die einem oder die den Trauernden einfach begleiten, dass die immer wieder sagen in regelmäßigen Abständen, wollen wir mal spazieren gehen? Und wenn jemand sagt, ich habe da keine Kraft zu, dann sagt man, okay. Und dann macht man eine Woche später ein Angebot und sagt, soll ich mal eine große Kanne Kaffee kochen? Soll ich mal vorbeikommen? Hast du Lust zu reden? Nein, ich will nicht. Wie es hier aussieht, soll ich dir helfen beim Aufräumen? Oder, ne? Also so, es gibt so viele Möglichkeiten hinzuhören und zu sagen, okay, im Moment geht es gerade nicht, aber der Mensch ist mir wichtig. Ich versuche es nächste Woche nochmal. Das wäre, glaube ich, ein Traum für alle Menschen, die trauern.
Bedeutet das denn, dass man als Trauernder vielleicht gar keine Hilfe annehmen kann? Also du hattest vorhin dieses, das fand ich sehr gut, dieses Überleben, dass man überhaupt den Kopf über Wasser hält. Und da gibt es natürlich die Option, dass man einen Ertrinkenden retten möchte.
Ja.
Da steht man, ist ja so ein bisschen so ein Zwiespalt. Also man möchte nicht ertrinken. Wenn
Ja.
ich das jetzt mal, wenn ich mal in diesem Bild bleiben darf, auf der anderen Seite kann man aber auch den Rettungsring, den man zugeworfen bekommt, was
Ja.
immer das auch sein mag, auch wenn der direkt neben einem liegt, nicht greifen. Wie kann ich denn als Trauernder, oder gibt es vielleicht gibt es gerade Trauernde da draußen, die sich das anschauen, gibt es da einen Ratschlag oder einen Tipp? Ich mag Ratschlag nicht, weil das sind Schläge, aber einen Tipp oder etwas zum Nachdenken,
Ja,
wie man Hilfe annehmen kann.
also ich finde das nochmal schön, dass du das gerade so zusammengefasst hast, weil ich bin zum Beispiel als Trauerbegleiterin ganz oft in der Situation, dass Menschen gerade in einer Akutphase der Trauer sind und beispielsweise nicht essen können. Und das ist immer total dramatisch für die ganze Außenwelt, weil alle sagen, Gott, ich muss doch was essen. Wir können ziemlich lange ohne Essen aushalten. Für mich ist eher wichtig, dass jemand was trinkt, damit er nicht dehydriert, ne? So. Und selbstverständlich ist es auch manchmal so, dass ich dann so von außen einfach nochmal gucke, gibt es da noch Verwandtschaft, ne? Die einfach mal so ein Auge darauf haben können, dass das stattfindet. Aber wenn wir in einer richtigen Trauerphase sind, dann hat dein Körper was anderes zu tun, als zu essen und zu verdauen. Und dann ist es völlig in Ordnung, dass man 2, 3 Tage nichts isst. So. Grundsätzlich wollen alle unsere Körper überleben. Auch wenn du alle, also wenn du Mehrhundehalter bist, ich zeichne jetzt mal ein furchtbares Szenario und verlierst durch einen Unfall all deine Hunde oder deine Familie oder was auch immer Schreckliches passiert, unsere Körper wollen überleben. Manchmal lässt unser Kopf sie nicht, weil wir uns dann selbst so kasteien, dass wir alles tun, damit dieser Körper irgendwie nicht mehr funktioniert, ne? So, weil wir glauben, der darf überhaupt gar nicht alleine weitermachen nach schlimmen Schicksalsschlägen. Und ich finde es völlig normal, dass Leute in einer großen Trauer nicht essen können. Und ich kann mich da zurücklehnen, wenn die trinken. Und wenn man dann ein Auge darauf hat oder es ist noch jemand im Haushalt, dann muss man solche Menschen auch nicht damit traktieren, jetzt unbedingt zu essen. Das halte ich für nicht so wichtig. Aber du hast eben nach Ratschlägen gefragt, was ich feststelle. Und auch das kann man nicht pauschalieren. Das ist mir super wichtig. Alles, was wir heute sagen, sind so Mehrheiten, manchmal Nuancen. Die Trauer verläuft total unterschiedlich. Wir können uns nicht mal an verschiedene Phasen halten, weil jeder die unterschiedlich durchläuft. Eine ist ganz kurz, eine ist riesig. In der anderen hat man das Gefühl, kommt man gar nicht mehr raus. Und deswegen mag ich diese Phasenmodelle auch wirklich nicht so gerne, weil die Leute, wenn sie trauern und das sehen, dann plötzlich sagen, wieder kommen noch 3 Phasen. Ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr. Und das hat für mich noch nie was Nützliches gehabt. Aber nach meinem letzten Webinar hat sich eine Frau gemeldet und hat gesagt, doch, für mich sind die Phasen wichtig, weil ich weiß, ich bin jetzt schon da oder jetzt bin ich da. Und das, ne, kommt noch.
Das heißt, auch das ist wieder komplett individuell.
Genau. Und um auf deinen Punkt zurückzukommen, es melden sich auch Teilnehmerinnen oder Teilnehmer, die sagen, ich hatte mir mehr Ratschläge erhofft, ne, bei so einem Webinar, weil ich möchte gerne da raus. Also ich habe das Gefühl, ich möchte wieder leben. Also der ganze Körper, ich meine, wir sind jetzt gerade im Frühling, ne? Also das ist auch so eine Zeit, in der ja alles beginnt wieder zu blühen und zu leben. Und manchmal hast du Leute, die sagen, ich will, aber ich habe das Gefühl, ich kann nicht. Ich komme da nicht raus. Und was mir total hilft, ist, dass ich mal mit jemandem gesprochen habe, der zutiefst traumatisiert war. Das ist ein Begriff, den haben wir noch nicht besprochen. Ne? Brauchen wir auch nur so am Rande streifen. Es gibt also Traurigkeit und Trauer, haben wir geklärt. Und dann gibt es auch noch Trauma. Und ich habe jemanden getroffen, der zutiefst traumatisiert war. Und wenn du die Lebensgeschichte hörst, dann sagst du, wie kann man das überleben? Also wie kann man diese Vielzahl an Schicksalsschlägen und Katastrophen, wie kann man weitermachen? Und da war der wirklich gute Ratschlag, dass ganz oft sich Menschen zusammenschließen, die Gleiches erlebt haben. Also das heißt, es gibt ja sowas wie Trauergruppen und Selbsthilfegruppen. Und das ist für eine Zeit total wichtig, dass
Das
man.
sind aber dann nur, dass ich das richtig verstehe. In dieser Gruppe sind dann Leute, die trauern. Da ist nicht einer, der trauert und fünf andere drumherum, sondern es sind alles Leute, die trauern.
Ja, weil du das Gefühl hast, es ist viel einfacher, mit jemandem zu sprechen, der das Gleiche durchlebt wie du. Dass man einfach sagen kann, ja, das ist ein Verlust, der ist, weil wir wieder in dieser Challenge sind, das ist ein Verlust, der ist vergleichbar oder sogar noch schlimmer. Und dann umgibt man sich mit diesen Leuten, weil gleich und gleich gesellt sich gern. Blöder Spruch hat aber viel Wahres in sich. So. Und das ist völlig okay. Das ist so ein geschützter Raum, wo man sich fallen lassen kann, wo man sehr viel Verständnis erfährt. Aber auch diese Phase, glaube ich, ist irgendwann abgeschlossen. Und dann gibt es einzelne Menschen, die sagen, ich würde gerne mein Leben wieder genießen, aber ich traue mich nicht so richtig. Ne? Also so, die sind, als wenn man nicht darf, weißt du, als wenn man eine Erlaubnis braucht, die aber niemals kommt, weil niemand außer dir kann das entscheiden. Und ich habe von dieser traumatisierten Frau gelernt, dass die Lösung relativ einfach ist, aber die Leute wollen es nicht gerne einfach, ne? Und deswegen gibt es dann auch immer große Widerstände, wenn ich das sage, oder großen Widerspruch. Du musst anfangen, nach Leuten zu suchen, die du für einzelne Eigenschaften bewunderst.
Was meinst du, jemand, der jetzt zum Beispiel besonders lustig ist?
Jemand, der zum Beispiel auch viele schreckliche Nachrichten nicht dafür benutzt, um traurig zu sein und den ganzen Tag in der Wohnung zu weinen, sondern optimistisch zu sein und zu sagen, ja, packen wir es an oder machen wir das Beste draus oder schauen wir mal, wie es weitergeht. Und wenn du sagst, wie kommt das denn zustande? Ne? Dann fange ich an und gucke mir in dieser einen Eigenschaft, es kann jemand sein, da findest du 20 Eigenschaften blöd, aber diese eine Eigenschaft findest du gut. Und dann nimmst du dir diesen Menschen so ein bisschen als Studienobjekt und du betrachtest den wie ein Käfer. Und das Wichtige ist, dass wir Menschen lernen ja auch durch Nachahmung, dass wir bestimmte Eigenschaften, also Dinge, die der macht, dass wir die nachahmen, obwohl wir das noch nicht fühlen, was der fühlt, sondern wir versuchen jetzt gerade eine neue Sache in unser Leben zu implementieren. Und dazu gehört auch, dass man stumpf macht, was jemand macht, den man bewundert, um eine Eigenschaft. Und so wird das tägliche Routine. Also, dass man sagt, ich bin Langschläferin, aber der zwitschert durch den Tag. So, was macht der denn? Ne? Und dass man sagt, ah, okay, der stellt sich den Wecker und dann bleibt er noch einen Moment liegen und liest die ersten drei Flachwitze auf der und der Seite. Und dann steht er auf und duscht kalt. Und dann trinkt er zwei große Becher Kaffee. So, und dass man dann sagt, so, okay, ich probier's. Und dass man für einen gewissen Zeitraum nachmacht, was andere Menschen machen und guckt, ändert das was bei mir? Oder muss ich sagen, nee, ich bin eine Nachteule. Ich kann dieses Ritual zwar nachholen, aber nachmittags um 2, nicht morgens um 5. Ne? So. Oder dass jemand, der wirklich resilient ist, also der Widerstandskraft hat, der nach Schicksalsschlägen, wie so ein Stehaufmännchen immer wieder aufsteht, dass man guckt, wo holt er das her? Was macht der? Der muss ja auch irgendwo damit hin. Ne? Wie verarbeitet der das? Und dass man stumpf nachahmt, was diese Menschen machen, bis man plötzlich anfängt zu fühlen. Und zwar das, was man sich erhofft hat. Also das heißt, wenn traumatisierte Leute sich nur mit traumatisierten Leuten umgeben und sprechen, dann ist klar, dass sie dieses Trauma nicht überwinden können. Oder nur schwer. Wenn man in ein normales Leben zurückfinden will, und das hat immer, also es hat immer alles mit unserem Kopf zu tun und mit der Art, wie wir denken, dann ist es wichtig, dass man sich an Leute hängt, die für das eigene Empfinden ein gutes Leben führen. Ne? Das heißt ja nicht, dass auch Optimisten oder Leute, die ein gutes Leben führen, immer gute Laune haben oder immer lachen oder überhaupt nicht. Aber es macht manchmal schon Sinn, dahinter zu gucken und zu sagen, ah, okay, da gibt es auch einen Tag, wo die sich die Decke über den Kopf zieht und mit niemandem sprechen will und am nächsten geht's wieder. Ich dachte, das ist nur bei mir so oder mit mir stimmt was nicht. Die macht das auch, alles gut. So. Und das ist tatsächlich mein Ratschlag, dass man nach Vorbildern in seinem direkten Umfeld guckt. Und sagt, ich möchte gerne so widerstandskräftig sein wie die, wie macht die das? Dass man sich positive Beispiele nimmt und nicht sagt, da ist noch jemand gerade nicht lebensfähig, das finde ich super, da hänge ich mich dran, das hilft nicht weiter.
Das heißt, es hilft mir, wenn ich jemanden in meinem Umfeld habe, der in dieser Situation vielleicht schon mal war und ich mich vielleicht auch mit dem mal unterhalte und sage, sag mal, wie ist es denn dir da gegangen? Also ihn auch ruhig drauf anspreche und dann sage oder frage besser gesagt, was hast du denn gemacht? Wie ist das denn bei dir gelaufen? Das ist natürlich ein hoch emotionales und persönliches Thema auch, wie damit jeder umgeht und ob es für mich letzten Endes funktioniert oder nicht, das kann ich erst dann sagen, wenn ich es probiere. Aber ich sollte auf jeden Fall Ausschau halten nach Personen, wo ich sage, die könnten in diesem Fall für mich tatsächlich mal ein Vorbild sein. Sonst in allen anderen Varianten never ever, aber in
Genau.
diesem einen Punkt gucke ich jetzt mal, wie hat denn der oder die das gemacht?
Ja.
Und ich versuche es einfach mal zu kopieren, für mich zu kopieren, umzusetzen. Und dann kann ich im Zweifelsfall immer noch sagen, hat jetzt nicht geholfen, dann suche ich mir jemand anders.
So ist
oder
es.
Es hilft, wenn ich es ein bisschen optimiere, nämlich auf mich. Weil wir haben ja nun wirklich gelernt, Trauer ist so individuell wie jeder Mensch.
Genau.
Die Verläufe der Trauer sind so individuell wie jeder Mensch. Du hattest das ganz am Anfang gesagt, diese Trauerkultur. Ganz ehrlich, wir haben ja mal gar keine. Ne? Also es ist auch immer ein Problem, wenn etwas eine Kultur hat, dann ist es nicht mehr individuell. Dann hat es immer eine gewisse, einen gewissen Rahmen, in dem das stattzufinden hat. Und das ist ja wahrscheinlich für die eigene Trauer oder auch die Trauerbewältigung vielleicht nicht unbedingt hilfreich. Das heißt, wenn ich das jetzt unser Gespräch bis jetzt mal so zusammenfassen darf, die individuelle Trauer, die ich erlebe, darf individuell sein und die wird sehr wahrscheinlich auch bei jedem Hund, der dann nochmal das Leben mit mir teilt, wieder ganz anders sein. Das bedeutet nicht, dass ich, wenn ich bei dem ersten Hund so und so getrauert habe, dass bei dem zweiten Hund genauso abläuft. Das kann komplett anders ablaufen, das kann länger, kürzer, wie auch intensiver sein. Es ist immer richtig, wie man trauert. Du darfst trauern, du darfst so lange trauern, wie du eben trauern musst, weil man kann keinen Schalter umdrehen und sagen, so, ne, zack, ich suche jetzt wie verrückt diesen Stecker, der zu meinem lose hängenden Kabel gehört. Nee, funktioniert nicht. Es dauert im Übrigen auch eine Brücke aufzubauen, wenn mal eine eingestürzt ist. Und du darfst Hilfe annehmen. Du darfst auch im Zweifelsfall mal sagen, ja, wie soll es mir denn schon gehen? Wichtig ist nur, dass du das bitte reflektierst, dass wenn man dir von außen gut gemeinte Hilfe anbietet, bitte vergiss nicht, dass deine Umwelt teilweise der Situation auch hilflos gegenübersteht und dir das Bestmögliche bietet, auch wenn du in dem Moment denkst, was ist denn das für eine blöde Frage? Ja. Es ist immer gut gemeint, es ist nie böse gemeint und es ist auch völlig egal, um was du trauerst. Das haben wir ja auch so wunderbar jetzt erfahren, ob es das Lieblingsbuch ist, was plötzlich weg ist, ob es ein Körperteil ist, ob es der Goldfisch ist, der verstorben ist, die Maus, der Hund, ein Familienmitglied, ein Freund, eine Beziehung. Menschen trauern um die unterschiedlichsten Dinge und das darf man zulassen, richtig, Dagmar?
Völlig richtig. Und mir ist immer wichtig, dass ich mit vielen Tierhaltern, muss man sagen, zu tun habe, die so traurig sind, weil sie glauben, dass die Trauer nach außen nicht gesehen wird. Ne? Also weil die Leute glauben, man ist jetzt ein bisschen traurig, weil man sein Pferd einschläfern musste. Und dann geht es aber schon wieder. Dafür gibt es auf der Arbeit keinen Sonderurlaub. Du wirst nicht besonders geschont, sondern nahe Kollegen wissen, dass es dir dass es dir nicht gut geht, aber so alle anderen erwarten, dass du einfach weitermachst. Das ist manchmal im menschlichen Bereich ein bisschen anders, wenn du Menschen verloren hast. Aber wenn ich dann mit Tierhaltern spreche oder wenn wir so eine Trauergruppe manchmal aufmachen oder wenn ich so Einzelcoachings habe und ich erzähle dann von anderen Menschen, die darum trauern, dass sie vielleicht bei einer Flutkatastrophe ihr komplettes Hab und Gut verloren haben. Sachen, die super individuell sind. Du hast keine Fotos mehr von dir oder deinen Kindern oder Menschen, die sagen, wir haben so schön gewohnt und alles ist kaputt. Und dann habe ich plötzlich Tierhalter, die sagen, ja, aber das sind ja nur Sachen. So, ne? Und dann stelle ich fest, dass da genau die gleiche Wertung ist. Die Menschen, die einen Mensch verloren haben, Menschen, die ein Tier verloren haben, eben auch nicht entgegenbringen können. Und wir müssen aufhören damit. Du hast das sehr schön gesagt. Also auch Gegenstände, an denen ich hänge, die für immer in einem Feuer, in einer Flutkatastrophe oder weil ich flüchten muss, zurückgeblieben sind, um die kann ich trauern, weil das ist ja, da hing mein Herz dran. So, ne? Und wenn wir aufhören, das zu werten, dann ist schon mal total viel gewonnen. Und wenn wir miteinander pfleglich umgehen, als Trauernde und auch als Leute, die Trauernden helfen wollen. Du hast gesagt, wir haben keine Kultur, wir pflegen in Europa überwiegend die Stille. Trauerkultur. Und still heißt schön zurückgezogen, die anderen nicht mit dem Leid belästigen. Und es gibt nur noch sehr wenig Rituale. Also heute musst du als Nichte, Neffe nicht mehr irgendwelchen Tanzabenden fernbleiben, wenn deine Tante gestorben ist, ne? Oder du musst nicht mal mehr schwarz tragen. Und einiges ist wirklich gut, dass es anders ist, aber anderes fehlt, weil die Leute gar nicht mehr das Gefühl haben, jetzt in dieser besonderen Situation der Trauer zu sein, und man sieht sie auch so, ne? Also, und von daher darf man alles Mögliche tun, aber man sollte in beiden Positionen versuchen, möglichst wenig zu verletzen. Ich kenne sehr viele Helfer, die hilflos sind, wenn du Menschen triffst, die großes Leid erfahren. Dann bist du manchmal auch als Helfer überfordert. Du willst helfen, aber du trampelst wie ein Elefant durch den Porzellanladen und verletzt die Leute mit unbedachten Äußerungen nur noch mehr. Und manchmal ist es dann tatsächlich besser, wenn man still, aber da ist. Und das gilt auch für Grenzüberschreitungen. Ich habe sehr oft mit Trauernden zu tun, die sagen, und dann hat die mich einfach gedrückt und ich wollte das gar nicht. Also, das ist wirklich individuell. Wenn trauernde Menschen umarmt werden wollen oder wenn sie möchten, dass du ihre Hand hältst, dann spürst du das, dann strecken die ihre Hände aus oder sie kommen und wollen umarmt werden. Dann ist es gut, aber wenn du nicht sicher bist, dann ist es besser, wenn man das nicht tut. Ich bin ein sehr körperlicher Mensch. Ich umarme wirklich sehr gerne Menschen zum Trösten, zum Hallo sagen, zum Verabschieden. Das ist mir sehr schwer gefallen, unter Corona und den Lockdowns, das nicht zu tun, ne? Also ich mag das wirklich sehr und ich meine das ganz ernst, aber andere mögen das nicht. Und oder denen ist es häufig egal, aber nicht in der Trauer, weil sie da gerade gar nicht wollen. Manche möchten die Fassung bewahren und haben Angst, dass sie verlieren. Oder die möchten jetzt keine körperliche Nähe. Die möchten jetzt einfach, die sind unter Schock oder was auch immer. Die müssen sich gar nicht erklären. Aber man sollte das ungefragt nicht tun. Ne? So, die Leute signalisieren das schon. Und wenn man es tut und man merkt, aber der andere steht wie ein Stock und erwidert das nicht, dann kann man aufhören und kann sagen, oh, es tut mir leid. Also, ne, so, ich wollte dir nicht zu nahe treten, entschuldige. So, also, dass man einfach wahrnimmt und ausspricht, was man fühlt. So, das hilft, wenn man seine Sinne beieinander hat, ja.
Also ich nehme jetzt aus diesem wirklich ganz, ganz tollen Gespräch für mich persönlich mit, dass es prinzipiell keine Wertung geben darf.
Nein.
Wenn jemand um egal was trauert, egal was es ist, er hat das Recht dazu.
Ja.
Es ist schön, wenn ich als Freund hilfreich zur Seite stehen möchte in dieser Situation.
Ja.
Ich sollte da sein, ich sollte versuchen, es zu vermitteln, dass ich da bin und nicht darauf bauen, dass sich der Trauernde bei mir meldet.
Nein.
Wenn der Trauernde sich bei mir meldet, dann habe ich natürlich auch ein offenes Ohr. Dafür sind Freunde da.
Ja.
Und wenn der Trauernde nach 5 Jahren plötzlich dann nochmal kommt,
Ja.
weil es ist in Wellen, liebe Leute, das haben wir ja jetzt nun gemerkt, und der hat seit 4 Jahren schon einen neuen Hund und ist
Ja.
glücklich und überhaupt. Und dann kommt völlig unvermittelt für mich als Außenstehender, weißt du noch damals, und vielleicht laufen dann auch die Tränen, dann ist das völlig in Ordnung. Und dann
Ja.
höre ich mir das an. An die, die aktuell da draußen sind und trauern, bitte habt auch Verständnis für eure Umwelt. Man möchte euch helfen, man steht sich selber nur leider manchmal im Weg. Und die Dagmar hat das jetzt nochmal so schön gesagt. Manchmal möchte man dann jemanden umarmen und derjenige möchte das nicht. Das ist nicht, weil man bewusst Grenzen übertritt und sagt, pass mal auf, ich umarme dich jetzt, dann ist schon gut, sondern es zeigt teilweise einfach auch die eigene Hilflosigkeit, mit dieser Situation
Klar.
umzukommen. Und wenn man gegenseitig ein bisschen Rücksicht aufeinander nimmt und ich meine auch die Trauernden ein bisschen reflektieren, ein bisschen zumindest, dann ist diese Zeit der Trauer vielleicht für alle leichter zu bewältigen. Es ist eine Bewältigung, es ist nichts, was mal eben so abgeknipst wird, und in den seltensten Fällen findet man innerhalb von 12 Stunden einen passenden Stecker. Wenn dem so ist, dann freue ich mich für
Ja.
jeden, der das Glück hat.
Ja.
Wenn dem nicht so ist, dann geht man einfach weiter und vielleicht sucht man auch gar nicht erst bewusst, sondern irgendwann kommt der passende Stecker plötzlich schwanzwedelnd um die Ecke und man denkt, ja, Das kann auch alles passieren. Ganz wichtig ist nur, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Das wäre zumindest das, was mir am Herzen liegt jetzt nach diesem wirklich tollen Gespräch. Dagmar, hast du denn noch etwas, was du unseren Zuschauerinnen, Zuschauern oder auch Zuhörerinnen, Zuhörern mitgeben möchtest auf den Weg?
Ja, also diese Trauerbegleitung habe ich gemacht, weil ich mir erhofft habe, dass ich meine eigenen Kundinnen und Kunden in der Hundeschule besser auffangen kann. Und das ist tatsächlich auch so. Und wenn man das Gefühl hat, man weiß über, man bekommt keine Hilfsangebote von außen. Und vielleicht ist der Auslöser schon lange zurück, aber man hat das Gefühl, dass es noch nicht aufgearbeitet. Dann gibt es eben da draußen Hilfsmöglichkeiten. Es gibt solche Leute wie mich. Es gibt Telefonseelsorge. Ne? Also ich habe tatsächlich im Moment Menschen, die ich begleite. Und wenn das noch sehr frisch ist, ne, dann machen wir immer so eine Ausnahmebedingung, weil eigentlich sind das alles erwachsene, reflektierte Menschen. Aber die haben dann oft mal eine schlaflose Nacht und sind total aufgelöst oder sehr traurig und dann möchten sie gerne sprechen. Und dann dürfen die mich anrufen. So, die wissen, dass ich auch morgens aufstehen muss und meinen Tag bestreiten muss. Das wird irgendwann auch besser, aber manchmal ist das nötig, dass man eben nicht zu den normalen Zeiten traurig ist, sondern dass man nachts wach liegt und dass man Angst hat oder nicht weiß, wie es weitergeht oder dass man jetzt gerne mit jemandem reden würde. Und das kann man, dieses Hilfsangebot kann man bei Dienstleistern kaufen, wenn man auch manchmal mit Fremden besser reden kann als mit der Familie oder Freunden. Auch das ist völlig in Ordnung. Oder aber man kann sich eben rund um die Uhr an verschiedene Seelsorgen wenden, die immer ein offenes Ohr haben. Vielleicht nicht so spezifisch, ne, weil da geht es tatsächlich um menschliche Problematiken. Aber vielleicht hat man jemanden am Telefon, der eben kein Tier besitzt. Das muss aber auch nicht nötig sein, weil die extrem gut ausgebildet und sehr empathisch sind. So. Und von daher, man ist niemals alleine. So, ne? Also man muss ein bisschen aktiv werden und wenn es nötig ist, dann merken die Leute das auch. Es geht mir so schlecht, ich brauche Hilfe, ich muss irgendwo anrufen, ich muss mit jemandem sprechen. Das wäre mir ein Grundbedürfnis, dass da draußen niemand sitzt und denkt, der ist wirklich alleine.
Das heißt, professionelle Hilfe, und ich meine jetzt tatsächlich professionelle Hilfe, Telefonseelsorge oder ja, warum möchte man nicht auch mal in die Kirche gehen? Und wenn man da auch selbst alleine sitzen sollte, vielleicht hat man dann auch ein offenes Ohr. Du hattest schon die Trauergruppen angesprochen. Da weiß ich jetzt nicht, muss ich jetzt fairerweise sagen, wie professionell das ist, aber zumindest sind es alles, ich sage jetzt mal ganz platt, Gleichgesinnte, die zumindest einander verstehen, es ist in Ordnung, wenn man in seiner Trauer professionelle Hilfe haben möchte, weil in manchen Fällen sind die Leute, die unmittelbar involviert sind, die können nicht helfen. Nicht, weil sie nicht helfen wollen, sondern weil sie tatsächlich nicht helfen können. Und es ist immer in Ordnung, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Man ist niemals allein. Es gibt immer ein offenes Ohr, es gibt immer eine Hand, die einem ausgestreckt wird, helfend. Man muss es nur in Anspruch nehmen, richtig?
So ist richtig, genau. Und das ist tatsächlich auch, was ich Leuten empfehle, die sagen, das, was du da machst, das würde ich auch gerne machen oder so. Die Grundvoraussetzung ist, dass man es aushält, dass andere Menschen sehr traurig sind. So, ohne dass man das Gefühl hat, ich muss jetzt irgendwas sagen oder irgendwas machen, damit es besser wird. Sondern das Schöne ist tatsächlich, dass das von Trauerbegleitern nicht erwartet wird, sondern da zu sein, wenn jemand sehr, sehr traurig ist und das anzunehmen und anzuerkennen und zu sagen, ja, das ist jetzt so. Und du bist aber nicht alleine, ich bin bei dir, während du sehr traurig bist. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und damit hilft man jemanden schon sehr weiter.
Dagmar, an dieser Stelle meinen herzlichen Dank für dieses wirklich bei diesem Thema, meine Äuglein sind meistens trocken geblieben, doch sehr emotionalen Thema. Wir haben super viel Input bekommen. Ich hoffe, ihr da draußen wisst jetzt deutlich mehr als vorher. Man ist nicht krank, wenn man trauert. Das ist noch was, was mir am Herzen liegt. Viele denken dann, hoppla, ne? Nein, Trauer ist keine Krankheit. Das ist ganz, ganz wichtig. Und alles, was Dagmar angesprochen hat, werden wir natürlich unter dem Video auch verlinken. Dagmar, an dieser Stelle herzlichen Dank für deine Zeit. Ich freue mich schon aufs nächste Gespräch. Und für heute sende ich erstmal wedelige Grüße. Ich danke dir.
Dankeschön. Tschüss.